Podcast rund um das Thema Loyalty-Marketing. Ich bin Michael Bietenharder und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. In dieser Episode ist Michael Bregula bei mir zu Gast. Michael ist seit über einem Vierteljahrhundert als Experte für Customer Loyalty Ansätze aktiv. Er leitet als Co-Geschäftsführer das europaweit aktive Tech-Unternehmen Knister. Knister ist ein führender Loyalty- und Giftcard-Anbieter im deutschsprachigen Raum und hat sich zum Ziel gesetzt, den Omnikanal-Handel erlebbarer zu machen. Im Loyalty Talk sprechen wir über die historische und aktuelle Entwicklung des Marktes für Loyalty-Marketing, das Thema Make or Buy eines Loyalty-Management-Systems, die Nutzung von Daten und Personalisierung als Knacknuss für viele Unternehmen und den Zusammenhang von Retail-Media und Loyalty-Marketing. Im letzten Teil gibt Michael einen Einblick in seine persönlichen Best Practices und teilt Empfehlungen für Unternehmen, welche das Thema Loyalty-Marketing auf der Agenda haben. Hallo Michael, herzlich willkommen zum Loyalty Talk Podcast.
Hallo Michael. Ich freue mich drauf.
Ja, freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Wir hatten ja das schon länger geplant und ein bisschen Zeit gebraucht, bis wir es jetzt endlich realisieren können. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir da eintauchen können rund ums Thema Knister und Loyalty natürlich im Allgemeinen. Aber bevor wir eintauchen in die beiden Themen, zuerst zu dir, die obligate Einstiegsfrage. Wer bist du? Was machst du, Michael?
Tja, ich bin Michael Bregula und ich bin einer der zwei Geschäftsführer von Knister. Knister ist ein Technologieanbieter für Loyalty- und Giftcard-Lösungen mit Sitz in Hamburg. Und wir machen das tatsächlich schon seit vielen Jahren, nicht unter dem Namen. Ich glaube, da kommen wir gleich dann auch dazu. Seit 1988 gibt es unser Unternehmen und ich bin seit 8 Jahren dabei. Also seit 8 Jahren erst in der Vertriebsrolle, dann jetzt seit etwas über 2 Jahren in der Geschäftsführungsrolle. Bin aber in dem Thema Loyalty tatsächlich schon, mir macht das selber immer so ein bisschen Angst, wenn ich das so sage, seit 1995 drin und irgendwie auch nicht weggekommen. Also ich bin selber so ein bisschen Urgestein.
Ja, spannend, ja, das ist auch wirklich schon eine längere Zeit. Was findest du spannend an dem Thema? Warum hat es dich so viele Jahre in dem Thema gehalten?
Ja, weil es einfach sich permanent verändert und sehr schöne Themenfelder zusammenbringen. Guck mal, wir haben auf der einen Seite die Technologie, die eben Loyalty möglich macht. Wir haben auf der anderen Seite aber eben auch die Emotion, die es erzeugt. Ja, also wer kann schon sagen, meine Software erzeugt Emotion, meine Lösungen schaffen es, dass Kunden begeistert sind. Und da gab es einfach in den letzten 20, 30 Jahren auch wahnsinnig viele Entwicklungen und das ist ja bei Weitem noch nicht abgeschlossen und das macht Spaß. Ich mache eigentlich jeden Tag was Neues und ich kriege jeden Tag wieder neue Freude am Thema, auch mit den vielen Kunden, mit denen wir arbeiten. Das ist großartig. Ich mache es gerne. Ich glaube, ich mache es jetzt auch noch eine Weile weiter.
Ja, schön. Das klingt ja gut. Ja. Kann ich auch unterschreiben. Also ich finde diese vielen Themen, die Loyalty auf sich vereint. Einerseits herausfordernd, andererseits eben genau das Schöne dran, wie du sagst.
Absolut.
Macht halt Spaß.
Jeden Tag neu.
Genau. Gehen wir noch vielleicht kurz zu Knister, wenn du ein paar Worte zu Knister selbst sagen kannst. Ein paar Facts und Figures. Vielleicht auch eben, ihr habt ja eine längere Geschichte, kurz auch da in der Historie noch etwas ausholen kannst. Habt ja eine spannende Zeit eigentlich auch gerade in den letzten Jahren durchlaufen.
Absolut. Also das ist schon ein sehr außergewöhnliches Unternehmen und ich habe da auch einfach und ich denke das auch ganz gut in der Geschäftsführungsrolle eine sehr emotionale Bindung auch an das, nicht nur was wir da machen, sondern wer wir eben auch als Unternehmen sind. Ich hatte jetzt eben gesagt, schon 1988 gegründet. Also wir sind tatsächlich mal vor ganz, ganz langer Zeit so ein Start-up gewesen, was ich mit ersten Loyalty-Themen, als das eben so hochkam in der Zeit, auseinandergesetzt hat. Ja, so wenn ich so in unsere ganz alten Kundenlisten reingucke, dann finde ich ich da sowas wie so ein Hertie drin und ein Kaufhof dann später. Sehr schnell aber auch ein Douglas, die übrigens immer noch unser ganz lieber Kunde im Bereich Loyalty sind. Da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Ja, aber das hat eben ganz viel Historie zu dieser Historie zählt eben auch, dass das Unternehmen Knister oder der Vorgänger besser gesagt doch relativ zügig damals unter die Fittiche von einem Konzern, sogar im Laufe der Zeit von mehreren Konzernen gekommen ist. Bei ersten Unternehmen, was sich mit Data beschäftigt hat, und dann war das in etwa ab der Jahrtausendwende ein Konzern, der dicht am Thema Payment dran ist. Eigentlich sind wir eben immer Teil eines solchen Konzerns gewesen, mit ganz vielen Vor- und vielleicht auch dem einen oder anderen Nachteil. Und wir sind tatsächlich vor in etwa, ja, ist inzwischen auch schon so 4, 5 Jahre her, in der Situation gewesen, dass wir aus dem Management unseres Produktbereiches sozusagen heraus gesagt haben, bei der Entwicklung, die eben unser ganzes Umfeld nimmt, ist das vielleicht hilfreich, wenn wir gar nicht mehr Teil eines Konzerns, sondern eher in einer Selbstständigkeit am Markt sind und uns eben auch als Unternehmen präsentieren können, auch unsere Lösungen präsentieren können und vor allen Dingen freier und unternehmerischer auch Innovation treiben können. Das war so damals eine ganz große Diskussion. Und da haben wir festgestellt, na gut, das Unternehmen hat eine gewisse Größe. Also wir sind heute so in etwa um die 100 Mitarbeiter, die in Hamburg sitzen. Kann man sich vorstellen, dass wir dann Gott sei Dank auch ganz passable Umsätze produzieren und auch einen gewissen Unternehmenswert haben, wo wir festgestellt haben, sowas wie ein Management-Buyout kommt bei uns halt nicht in Frage. Und wir haben uns damals auf die Suche nach einem Investor gemacht, haben da auch einen ganz tollen mittelständischen Partner gefunden, der eben die Mittel zur Verfügung gestellt hat, dass wir uns vor, naja, das ist inzwischen jetzt auch so 2,5 Jahre her, um und bei, aus diesem Konzern rausgelöst haben. Das heißt, wir waren plötzlich in einer Eigenständigkeit. Ja, so, und das hat natürlich ganz, ganz viel mit sich gebracht, ja, auch was eben Veränderung der Organisation betrifft. Wir sind da mittendrin, ja, betrifft mich im Übrigen auch selber, ja, so Weg vom Manager sozusagen zum Unternehmer. Und das gilt natürlich für jeden unserer Kollegen. Und was das Ganze tatsächlich auch noch entsprechend ergänzt, ist, dass wir natürlich auch, was unsere technologischen Grundlagen betrifft, vieles verändert haben und immer noch verändern. Ja, also wir folgen auch dem ganz großen Trend, dass wir ein Lösungsanbieter waren und jetzt immer stärker in cloudbasierte Produktlösungen reingehen, die wir selber entwickeln. Auch das ist eine massive Veränderung. Also Change ist bei uns Alltag. Ja, wir wissen, dass wir da auch noch einige Jahre vor uns haben. Wir haben, als wir den Konzern hinter uns gelassen haben, natürlich auch einen neuen Namen gesucht. Man möchte eine neue Identität haben, muss aber auch einen alten Namen ablegen. Ich glaube, wir haben da mit dem Namen Knister ganz steil vorgelegt, weil wir einfach gesagt haben, wir möchten zum Ausdruck bringen mit unserem Namen, was wir tun. Wir kümmern uns um Beziehung. Loyalty hat wahnsinnig viel mit Beziehungen zu tun. Und was passt da besser, als wenn es knistert? Und somit sind wir Knister. Ist ein ganz spannendes Unternehmen. Ja.
Habe ich mir gar noch nie so überlegt, woher der Name kommt, aber jetzt, wo du es erzählst,
siehst du?
Ganz spannend. Ja, passt wirklich sehr gut. Ja. Nein, wirklich spannende Geschichte und sicher auch für dich persönlich, oder? Wie du ja selbst vorher gesagt hast, vom Manager zum Unternehmer, doch ja. Auch ein großer Change, oder? Den du und deine absolut. Leute da gemacht haben. Ja.
Man fällt plötzlich Entscheidungen, die man vorher nicht fällen musste. Ja, also das ist einfach was völlig anderes, wenn man sich plötzlich in die Augen guckt. Wir machen es zu zweit, zwei Geschäftsführer, wir sind zu dritt in der Geschäftsleitung. Das ist immer ganz angenehm, wenn man zu dritt ist, dann können zwei immer den Dritten auch mal überzeugen und so weiter. Und wir haben da zum Teil Themen, die haben wir als Manager nicht gekannt. Ja, so und aber das ist spannend. Man muss so eine Herausforderung dann auch annehmen. Und ich glaube, wir machen das alle drei mit Begeisterung. Und die Begeisterung tragen wir natürlich auch in das Gesamtteam rein.
Wo wollt ihr hin mit Knister? Also ihr seid ja, ich würde das mal sagen, Mittelständler, oder? Und du hast ja vorher gesagt, in dem Markt geht sehr viel, also im Loyalty-Markt. Der Markt wächst, würde ich sagen, oder? Oder nicht, zeigen ja auch alle Zahlen. Also es ist eigentlich ein Wachstumsmarkt, aber auch ein hart umkämpfter Markt, insbesondere auf der Anbieter- oder Systemanbieterseite, oder? Du hast viele Player, die zwar noch nicht so alt sind wie ihr, aber halt doch in den letzten Jahren, sag ich mal, auch gute Marktpräsenz hatten. Also, naja, Antavo nenne ich da zum Beispiel.
Absolut.
Hast auch die großen Player, oder? Wie eine Salesforce, die oder eine SAP mit der Marsis, die in das Thema Loyalty gehen. Also die Konkurrenz wird ja auch härter.
Wie geht ihr mit dem um
und wo wollt ihr hin? Oder wie wollt ihr Knister da in den Markt positionieren?
Ja, also das nehmen wir natürlich auch wahr, ne? Und wir diskutieren ganz viel darüber, dass eigentlich das Wettbewerbsfeld, was wir noch vor 5 Jahren hatten, dass sich das vollkommen verändert hat. Und du hast ein paar Namen genannt. Ich könnte jetzt noch ein paar Namen hinten dranhängen, wo ich sage, na klar, das sind die Unternehmen, die wir auch am Markt wahrnehmen, mit denen wir uns auch im positiven Sinne messen. Und ich glaube, das tut dem Markt letzten Endes auch sehr gut, weil es eben auch sehr viel zu tun gibt. Ja, also wir erleben ja ganz viel Innovation im Loyalty-Bereich und stellen eben auch immer wieder fest, dass nicht nur neue Programme aufgesetzt werden sollen, sondern auch bestehende Programme optimiert werden. Also es gibt eine Menge zu tun. Und natürlich ist es so, wenn man aus so einem Konzern herauskommt, Lösungen entwickelt hat, sehr stark auf Grundlage von ausformulierten Kundenwünschen, dass man plötzlich in der Produktentwicklung ganz anders rangehen muss, Vielfalt anbieten, aber produktisiert zusammenfassen, ist da eben die ganz große Herausforderung, damit man skalieren kann. Und wir müssen die Innovation jetzt tatsächlich in unsere Produkte reinbringen, um uns mit einem, du hast jetzt so ein Antavo genannt, aber auch ein Salesforce und vielen weiteren auch messen zu können. Und wir haben so ein paar Stärken, die wir, glaube ich, ganz gut spielen können. Ja, ich sagte ja, wir kommen aus einem Payment-Konzern und jeder, der noch Loyalty so aus den 90ern, durchaus auch aus den 2000ern und bis heute erinnert, weiß, dass eben auch Payment im Loyalty-Bereich eine Rolle spielt. Und ich glaube, ich weiß auch, eine der Stärken ist, dass Knister eben die ganze Payment-Welt parallel zum Loyalty-Ansatz beherrscht. Das heißt, wir können unheimlich gut Brücken zwischen Loyalty und Payment schlagen. Das ist sicherlich was, was uns differenziert. Und ein ganz wesentlicher und ganz spannender Ansatz, wo wir dieses Jahr eben auch sehr stark dran entwickeln. Ich sagte ja, so ein Geschäftsbereich bei uns sind eben auch Giftcards, Gutscheinkarten. Wir führen gerade die ganze Giftcard-Welt ebenso in die Cloud und haben vor, genau diese beiden Themen eben auch technologisch zusammenzubringen. Und da entstehen eben auch neue Geschäftsmodelle, neue Loyalty-Ansätze für die Händler draus. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Zweiter wesentlicher Punkt, der uns wirklich, glaube ich, ganz anders macht. Erfahrung ist heute nicht mehr so ein ganz beliebtes Wort, aber ich glaube, dass man schon sagen kann, dass unser Team insbesondere den Dachmarkt richtig gut kennt. Also gerade den deutschen Einzelhandel, den verstehen wir wirklich rauf und runter. Das ergibt sich auch aus unserem Kundenportfolio heraus. Und das hilft natürlich schon, gerade auch in dieser nicht ganz einfachen Phase des Setups von Loyalty-Programmen. Also was wir heute erleben, ist, dass eben viele Handelsunternehmen, die da neu was machen wollen, ein neues Programm aufsetzen wollen, schon auch vor der Fragestellung stehen, ja, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Wie sieht die Programmatik aus? Wie wird es in die IT eingebettet? Haben wir eigentlich einen Case für die ganze Geschichte? Gibt es Best Practices, mit denen wir uns vergleichen können? Und da möchte ich schon ganz gerne so diesen Begriff Trusted Advisor mal bemühen. Also ich glaube, dieser vertrauenswürdige Ratgeber, der können wir für viele Unternehmen schon in der Anbahnungs-, in der Setup-Phase sein. Und das hilft beiden Seiten. Das verkürzt bei uns die Lead-Zeiten und dem Händler, dem Kunden, unserem Kunden sozusagen, gibt das Sicherheit. Und da bin ich mir sicher, dass wir da doch etwas anders antreten können als die internationalen Player, insbesondere die großen internationalen Player. Also wir begleiten wirklich bis zur Readiness. Sind zwei so Schwerpunkte. Ich könnte noch eine Menge mehr, auch gerade im Bereich Features aufführen, KI-Ansätze und so weiter. Sind wir richtig stark, haben wir ein paar ganz tolle Lösungen. Aber das würde wahrscheinlich jetzt zu weit führen. Ich glaube, dass wir ein sehr geeigneter Partner sind, gerade auch für den mittelständischen Handel. Und da sehen wir zurzeit viel Bewegung. Also
Ja.
ich würde jetzt mal sagen, ich rechne gar nicht damit, dass allzu viele große Einzelhändler, ich sag mal, ihre Loyalty-Ansätze komplett überarbeiten und das dann auch noch auf Basis von der neuen Softwarelösung. Die bauen auch vieles selber. Aber wir merken einfach unheimlich viel Traktion, gerade in diesem Segment. Ich sag mal so, ist jetzt auch sehr weit gefasst. Zwischen 50 Millionen und 1 Milliarde Umsatz. Das ist zugegebenerweise ein sehr breites Band. Aber die Handelsunternehmen, die sich in dem Bereich bewegen, die haben tatsächlich Bedarf. Und da sind wir ein Top-Partner, um die zu unterstützen.
Also leuchtet mir auch ein, was deine Argumente, die du gebracht hast jetzt für Knistel, gerade auch das Thema Payment, Giftcard und so, das ist ja, das sind ja auch Trends oder die Verbindung von Payment und Loyalty, sei das dann in der App oder wie auch immer, oder dann halt Redeeming von Punkten und so, also das sind ja große
Genau.
Entwicklungen, von dem her kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein gutes Asset ist, das ihr da habt, oder? Und Giftcards an sich ist ja
Absolut.
nochmal ein Business Case für den Handel, also von dem her,
Ja.
ja.
Ist auch ein schönes Einstiegsmodell. Also, das haben wir nicht gerade selten, dass die Unternehmen sagen, komm, wir machen erstmal die Giftcard zusammen und dann gehen wir mehr und mehr in die Loyalty-Welt rein. Das haben wir schon.
Vielleicht hast du gerade ein Stichwort gegeben vorhin, oder? Viele größere machen selbst. Das ist ja so eine der Kernfragen immer, oder? Make or buy, nicht nur bei Loyalty-Management-Systemen, generell
Klar.
bei Software immer, aber erlebe ich als Berater halt auch immer, oder? Gerade wenn du in Unternehmen kommst, die vielleicht schon ein Programm haben, wenn es ums Revamping geht oder so, dass viele Unternehmen etwas selbst gebaut haben in der Vergangenheit. Vielleicht mit mehr oder weniger Aufwand, kommt immer ein bisschen aufs Unternehmen drauf an, und mehr oder weniger erfolgreich. Aber ich nehme mal an, die vor der Frage steht dir wahrscheinlich auch fast in jedem Projekt oder bei jedem Kunden. Wie argumentierst du da gegenüber euren
Salz in der
Kunden?
Wunde, Salz in der Wunde, genau. Ja, also das selber machen ist neben dem Nichtstun unser größter Wettbewerber. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und ich bin mir sicher, wenn du jetzt mit jemandem von Antavo sprechen würdest oder so, die würden es wahrscheinlich auch sagen. Ja. Ja, das hörst du natürlich viel. Und es gibt viele Handelsunternehmen, da ist der IT-Bereich sehr dominant und hat dann vielleicht auch den Anspruch, Dinge selber zu machen. Das passiert schon, dass also zumindest diese Frage ganz, ganz intensiv auch gestellt wird. Aber ich bring mal zwei Fragestellungen schon mal auf, ich sage mal so in Neudeutsch formuliert. Das eine ist für mich ganz klar Time to Market. Ich habe bislang noch keine IT-Abteilung bei einem der Handelsunternehmen, mit denen wir sprechen, erlebt, die sagen, auch eigentlich haben wir nichts zu tun, wir könnten das gerade mal so schön machen. Ja, das gibt ohnehin schon eine Riesenschlacht um Ressourcen, selbst für Integrationsthemen. Und ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine eigene IT-Abteilung genauso schnell mit einer Software live geht, wie wir das tatsächlich können. Also ich sage mal, wenn sich ein Unternehmen wirklich entscheidet bis zum Go-Live eines Programms, haben wir es auch schon in 3 Monaten geschafft. Ja, haben wir gerade aus dem letzten Jahr ein sehr schönes Beispiel im Möbelhandel. Und das kriege ich mit einer Eigenentwicklung niemals hin. Im Übrigen auch nicht beim Revamping. Ganz im Gegenteil. Also wenn wir diese Revamping-Situationen haben, dann ist das sogar meistens so. Dass man sehr schnell auf der Anforderungs-, aber auch auf der Entwicklungsseite mit dem Latein am Ende ist, wie man das dann jetzt eben noch in die Loyalty-Programme einbaut. Deshalb haben die eben auch alte Mechanismen häufig, deshalb haben sie ihre Datensilos, weil es eben mit den eigenen Ressourcen nicht weitergeht. Ja. So, und der zweite große Bereich, da bemühe ich auch nochmal einen Anglizismus, ist für mich das ganze Thema Full Cost of Ownership. Ja, und das bezieht sich nicht nur auf das gelaunchte Programm, sondern das bezieht sich aus meiner Sicht auch auf den gesamten Betrieb. Wir haben doch den Riesenvorteil, wenn wir eine Loyalty-Infrastruktur zur Verfügung stellen, die bei 20, 30, 50, vielleicht irgendwann mal 100 Unternehmen im Dachraum läuft, dass das, was wir entwickeln und an Innovation rausbringen, allen zugute kommt. Ja? Also die Idee ist doch, dass wir als Experten eine Software entwickeln und immer weiterentwickeln. Und dass alle unsere Kunden was davon haben. Ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, bei dem, was eben auch der Markt an Anspruch hat und auch an Dynamisierung der Programme wünscht, dass man damit mit eigenen Ressourcen mithalten sollte. Ja? Ausnahmen mögen diese Regel bestätigen. Und wenn ich Rewe heiße, ist das kein Wunder, dass ich sage, meinen neuen eigenen Loyalty-Ansatz, sozusagen die Welt nach Payback, die baue ich mir selber. Aber da sitzen hunderte von Leuten im IT-Bereich, die generalstabsmäßig sowas umsetzen. Das kann ich im Handelsmittelstand, auch im gehobenen Mittelstand, schlicht und einfach nicht erwarten. Das Know-how, die Ressourcen, die fehlen einfach.
Schönes Plädoyer für Bay.
Trotzdem hörst du die Diskussion. Ja. Ja, also es ist ja, und meistens brauchst du erstmal ein halbes Jahr, bis die Entscheidung gefällt ist, nee, wir machen das doch nicht selber, wir kaufen jetzt doch was. Ja. Ja. Wo man immer denkt, mein Gott, das hättet ihr eher haben können. Ja.
Aber du bist jetzt schon ein paar Jahre dabei, wie vorher erzählt. Ist die Diskussion immer noch gleich oft ja. und akut wie vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren? Oder?
Absolut. Okay. Absolut. Wobei wir trennen inzwischen auch tatsächlich bei unserem vertrieblichen Angang zwischen den Unternehmen, die einen hohen Digitalisierungsgrad haben und denen, die da noch nicht so weit sind. Ich würde sagen, die Gruppen sind etwa gleich groß aktuell, aber da gibt es natürlich einen Shift. Ne? Also ich sage es mal ganz platt, in dem Moment, wo du einen Generationswechsel sowohl in den Fachabteilungen, also im Marketing und in der IT hast, verschwindet natürlich auch dieser Gedanke, alles selber machen zu wollen. Also die jungen Leute, mit denen wir da zum Teil schon zu tun haben, die kennen die SaaS-Welt. Ja, und die denken natürlich auch viel über Best-of-Breed-Ansätze nach, also sich die wirklich geeignete SaaS-Software modular zusammenzustellen. Gibt es auch Probleme dahinter, also das ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Ja, aber die haben schon eine ganz andere Philosophie, die würden nicht auf die Idee kommen, das alles selber zu bauen.
Ja. Aber würdest du sagen, das ist eher so auch die Philosophie, entweder ich bin ein SaaS-Verfechter oder halt noch ein On-Prem-Verfechter, dass es auch mit dem stark zusammenhängt?
Absolut, absolut, ja. Und die Diskussion haben wir im Übrigen auch gehabt. Wir sind mit unserer SaaS-Software, mit unserem MVP, also der ersten Version vor ganz kurz vor Corona irgendwann rausgekommen. Ja, also ist jetzt auch schon irgendwie... Gott, ist ja 4 Jahre her, ja. Da haben wir noch heißeste Diskussionen gehabt. Irgendwie war es, ihr hostet bei AWS in unserem Falle, ja, so Amazon, der größte Wettbewerber des Handels, ja, ein Pakt mit dem Teufel. Die Diskussion haben wir auch nicht mehr, ja. Aber es ist nicht lange her, dass wir sie hatten.
Naja, das ist so, ja. Also gerade du hast ein anderes Stichwort noch gebracht, oder ist momentan ja auch in aller Munde, also das Thema Modular Loyalty, also eben baut ihr halt mit verschiedenen SaaS-Komponenten, Low-Code, No-Code, halt deine Best-of-Breed-Loyalty-Lösung zusammen. Das ist ja gerade so ein,
absolut,
eines der neueren Themen, dass man da in Fachkreisen immer wieder antrifft. Ja.
Ist ja auch gut, unterstützen wir ja auch. Ja? Also orchestrieren wir sogar, wenn es notwendig ist. Ja? Also wenn ein Unternehmen sagt, Mensch, wir brauchen nicht nur die Loyalty Engine, sondern wir brauchen eben auch Marketing Automation, wir haben gewisse Bedürfnislage im Bereich CDP, wir wollen vielleicht im größeren Umfang Audience Management machen, dann haben wir da schon so unsere Ansätze und auch unsere Partner, die wir da reinbringen. Das sind aber übrigens Themen, die machen wir nicht selber, kannst du mit 100 Mann nicht leisten. Also wir haben uns sehr stark dann eben auf die Kern-Loyalty Engine konzentriert.
Ja, macht auch Sinn, oder? Das ist dann eine Salesforce oder so, die dann halt alles machen, aber das auch ein bisschen andere Größenordnung hat, wie jetzt.
Und warum sollen wir Marketing Automation anbieten? Also das gibt es zigfach im Markt. Zum großen Teil gibt es sogar schon etablierte SaaS-Lösungen bei den Handelsunternehmen. Da versuchen wir natürlich intelligent ranzugehen.
Make-or-buy, sage ich mal, ist eine Herausforderung oder eine Fragestellung, besser gesagt, die ja Unternehmen haben, wenn sie das Thema entweder neu angehen oder revampen, wie wir es vorher gesagt hatten. Mit was für Herausforderungen kämpfen die Unternehmen sonst noch, wenn es rund um Kundenbindung, Loyalty-Programme geht? Also was trefft ihr da so immer wieder an?
Naja, also die größte Herausforderung, die grundsätzlich eben da ist, ist, Ganz einfach, wie kann ich meine Kundendaten eigentlich mal vernünftig nutzen? Ja, also wir haben ja einen riesen Shift in diesem Loyalty-Markt, den vielleicht alle gar nicht so wahrnehmen, der passiert aber schon, oder erstmal weg von den Loyalty-Ansätzen, die sozusagen, ich sag mal, in der einfachsten Form 3% auf alles, einfache Punkteprogramme, sehr statisch und so weiter sind, also mit gut funktionierenden, aber in die Breite gestreuten Belohnungsmechanismen hin zu personalisierten Ansätzen. Ja, so, und jetzt sagt sich natürlich jeder, der sich vielleicht auch mit dem Wort Loyalty mal ein bisschen auseinandersetzen möchte, sagt natürlich, also wenn es um Treue geht, das ist ja auch für uns privat als Menschen so, dann kann ich zu jemandem loyal, treu sein, eine Beziehung aufbauen, wenn ich die Person kenne. So, wahrscheinlich hätte so ein Satz irgendjemand auch schon vor 20 Jahren hingeschmettert. Fakt ist aber, dass in den meisten Loyalty-Programmen nicht vernünftig mit Daten gearbeitet wurde. Und wenn ich jetzt noch so ein bisschen weiterführe und sage, und heute gibt es noch viel mehr Datenquellen über den Kunden, die ich natürlich dann alle in so einem Golden Record irgendwann mal zusammenführen möchte, um ganzheitlichen Blick zu haben und darüber meine Kommunikation, aber vielleicht auch meine Incentives zu steuern, dann ist das eigentlich so die Nuss, die momentan ganz, ganz viele versuchen zu knacken. Und das macht ja auch Sinn, weil ich damit einfach wahnsinnig gut mein Marketing optimieren kann. Also warum soll ich denn 3% auf alles geben, wenn ich doch dazu in der Lage bin, dem Michael aus der Schweiz vielleicht ein ganz anderes Spektrum an Kommunikation und Vorteilen anzubieten, als jetzt dem Michael aus Hamburg. Und sind wir zufällig namensgleich, da funktioniert das so lala, aber du weißt, was ich meine, ja, so, und das ist einfach auch margenschonend, ja, also wenn man mich zu dem gleichen Produkt kriegt, ohne mir einen Rabatt zu geben, ja, aber vielleicht mit einem guten Service, dann sollte man genau das tun. Und wenn man bei dir sagt, ja, da gut, da brauche ich 3% Rabatt und Gott sei Dank habe ich 10% Marge auf dem Produkt, kann ich mir auch leisten, dann gebe ich dir die 3%. Aber mir würde ich sie in dem Moment nicht geben, obwohl wir beide die Michaels sind. Vielleicht funktioniert es da sogar dann doch gut. Wir sind beide die Michaels, die sich im Loyalty-Bereich bewegen. Und dieser Sprung hin in die Personalisierung, den gibt es noch gar nicht so, wie wir das immer alles glauben. Ja, so irgendwie, wir reden über diese Recommender und so weiter, wir reden über Kundenwertanalysen und da sind sie momentan alle dran. Dafür brauchst du aber eine Datengrundlage. Und das ist eigentlich so das ganz große Brett. Da wird viel mehr drüber diskutiert als über Features momentan. Finde ich ganz interessant. Ja, also ja, natürlich gehst auf eine Konferenz, hörst ganz viel über neue Features und vollkommen neue programmatische, technologische Möglichkeiten. Aber die Realität ist, erstmal müssen wir diesen Datenknoten mal durchschlagen. Ja.
Ja, könnte ich auch gerade voll unterschreiben, zu 100%. Ist das auch, was ich als in der Beratung häufig antreffe. Und alle meinen, die anderen machen schon sehr, sehr viel, aber wie du sagst,
Stimmt
sehr,
nicht,
sehr viele machen
stimmt
eben noch
nicht.
gar nichts oder sehr, sehr wenig.
Ja,
Also ein paar Ausnahmen oder die großen vor allem,
da kann
die.
ich beruhigen, ja. Ja, ist natürlich auch immer ein bisschen schwer zu beurteilen, ne? Weil du siehst ja selten bei den Programmen, was sie unter der Haube haben. Also wir kennen ja heute
Ja.
ganz, ganz viele auch Coupon-basierte Programme, also App, Coupon gestützt, ja, also das sehen wir viel im Lebensmitteleinzelhandel, sogar bei den Discountern, sehen wir im Drogeriebereich und so weiter. Und wir können eigentlich immer nur unsere Endkundenerlebnisse reflektieren, die da heißen, na, haben die mich schon kennengelernt oder nicht? Also ich sag dir, bei den meisten, wo ich die Coupons zugespielt kriege, habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass die mich kennengelernt haben.
Ja, da kriegst du one size fits all, wie also Michael aus der Schweiz
Absolut.
und Michael aus Hamburg kriegen das Gleiche, oder?
Ja, Produkte, die ich noch nie gekauft habe und auch nie kaufen werde.
Ja,
Ja.
weil sie finanziert sind vom Markenhersteller wahrscheinlich, die Promotion.
Point taken, ja, ist ein faires Argument. Das kann ich dann auch mal beimischen. Das kann ich durchaus mal machen. Ja, aber auch da. Es ist übrigens ein ganz interessanter Aspekt, den du da anschneidest, ne? Das geht ja schon so ein bisschen so in diese Retail-Media-Welt auch, ja, wo der Handel sich gerade ganz stark mit beschäftigt. Wie kann ich also meinen Datenansatz, auch meinen Loyalty-Ansatz kommerzialisieren, monetarisieren? Und da spielt es natürlich schon eine Rolle, auch für den Markenartikler. Wenn ich jetzt irgendwie Coupons ausspiele, dann erwartet der ja auch, dass ich die an die Zielgruppen spiele, die relevant sind und auch tatsächlich kaufen. Ja,
Definitiv,
das macht alles schon viel Sinn, ja.
ja. Ich glaube auch gerade diese Retail-Media-Geschichte, die ja auch nichts Neues ist, aber jetzt halt gerade ziemlich gehypt wird und viele Retailer draufsteigen, die gibt natürlich im Thema Loyalty auch nochmal einen Schub, weil du halt aufgrund anderer Entwicklungen, DSGVO, in der Schweiz neues Datenschutzgesetz, Third-Party-Cookies wegfallen und all das, halt viel weniger Daten hast oder das Marketing umdenken musst. Ja. Und dann natürlich ein Loyalty-Programm, die Daten liefern kann und somit natürlich stark einhergeht mit Retail-Media, respektive Retail-Media das auch mittreiben kann. Oder? Und drum aus meiner Sicht auch nochmal einen Booster gibt in den ganzen Loyalty-Markt. Ja.
Ganz genau, ja. Also der Handel versucht ja, seine Assets besser zu nutzen, ja. Und ich finde das ganz toll, weil überleg mal, irgendwie das ist nicht lange her, dass der Handel in so einer kompletten Identitätskrise war, ja, so der stationäre Handel. Und ja, das haben auch viele noch nicht hinter sich gelassen und wir haben ja immer noch viele Probleme und wir haben die Insolvenzfälle aktuell und so weiter, ja. Aber dieser Retail-Media-Ansatz, der führt auch ein Stück dazu, dass sich der Handel wirklich mal neu definiert. Und das ist so überfällig. Ja? Das ist die Schnittstelle zum Kunden, wo der Kunde erlebt und seine Erlebnisse idealerweise digital reflektiert, wo er belohnt werden kann, wo man ihn kennenlernen kann und dieses Wissen eben auch monetarisieren kann. Ja, damit kann ich Markenartikler überzeugen, damit kann ich ganze Ökosysteme aufbauen, damit kann ich Partner einbinden, die idealerweise zu dem passen, was ich mache, in mein Gesamtmarketing und eben auch in den Loyalty-Ansatz und damit richtig Geld verdienen, dass ich als Einzelhändler eben nur mal bin, der den Kunden wirklich persönlich kennt. Ich finde das super.
Ja, definitiv, ja.
Ja, und wenn wir dann einen kleinen Beitrag zu leisten können, ist das ja auch schön. Gibt uns im Übrigen auch so ein bisschen Sinn, ja. Also dieses Thema Sinnstiftung, das ist ja für uns alle auch wichtig, ja. Wenn man so einen Beitrag dazu leisten kann, dass der Handel sich neu definiert und wieder erfolgreich ist. Toll, machen wir gerne.
Ich möchte noch einen Bezug nochmal herstellen auf dem, was wir gerade gesprochen haben, zum Make-or-Buy von vorhin. Weil das, was ich noch immer wieder antreffe, ist, oder wenn du dann ein bestehendes Programm anschaust, du bist mit einem Unternehmen dran, das zu analysieren, oder dann ist es oft, oder nicht immer, aber triffst immer wieder auch Eigenbaulösungen an, die stoßen dann oftmals genau dort an die Grenzen. Also die wurden halt entwickelt, können, da gibt es eine statische Kernmechanik oder eben ich gebe irgendwie halt Prozent allen, 3% hast du vorher gesagt, oder ich gebe halt pro Euro oder Franken einen Punkt und ab 500 Punkten kriegst du dann 5 Euro oder sowas, und aber alles sehr, sehr statisch. Und sobald es dann darum geht, irgendwie, ich will eben den Michael in Hamburg und den Michael in Basel unterschiedlich behandeln oder ich will dem so viele Punkte geben und dem so und Automation reinbringen etc., dann stößen die an ihre Grenzen, weil halt eben das System, weil das alles hardcodiert ist, Worst Case im ERP oder so, halt nicht hergibt. Siehst du, erlebt ihr das auch so, dass quasi wie dieses Revamping, das jetzt aktuell, gerade die aktuelle Studie von Antavo, habe jetzt die aktuelle Zahl nicht mehr im Kopf, aber ja sehr, sehr viele bestehende Programme oder Unternehmen tun ihre Programme revampen.
Die Zahl war schon sehr groß, ich habe sie heute Morgen auch gelesen, ja, irgendwie 9 von 10 bin der nächsten x Jahre irgendwie was, wo ich so gedacht habe, wow, also ganz, ganz so krass erleben wir es dann nicht, aber geht schon in die Richtung.
Aber in der Tendenz denke ich schon, oder? Es gibt sehr, sehr viele, die gerade
die Tendenz ist ganz klar. Machen.
Ja. Hilft euch das dann auch wieder bei dem, sage ich mal, Make-or-Buy-Entscheid, dass ihr einfach da, dass die vielleicht gemerkt haben, die Unternehmen, eine Eigenentwicklung, irgendwo hat die dann halt doch ihre Grenzen, weil wenn ich dann halt eben Personalisierung und so weiter und Segmentierung und Automatisierung und so machen will, dann braucht es halt eben mehr und dass ihr dann wie quasi Rückenwind habt durch diese Entwicklungen.
Ja, also ich bringe mal eine Eigenzahl, von den 5 letzten Loyalty-Programmen, die wir aufgesetzt haben, waren 4 welche, die erstmal aus einer vorherigen Variante migriert werden mussten, also wo es schon einen Loyalty-Ansatz gab. Ja, dann bin ich jetzt eher bei 4 von 5 statt bei 9 von 10. Aber natürlich erleben wir das. Ja, ist im Übrigen dann auch echt hilfreich. Ich glaube, da haben wir ja dann auch so ein paar Stärken. Wenn du über so einen Migrationsansatz nachdenkst, wo es ja an unglaublich viele Dinge zu denken gilt, dann ist natürlich hilfreich, dass wir die Leute hier in Deutschland auf dem Boden haben, die das sowohl technologisch, Stichwort Datenmigration, als auch kommunikativ stützen können. Also da musst du schon echt viel drüber nachdenken, wie sowas funktionieren kann. Da sage ich auch ganz klar, da gehen unterschiedliche Unternehmen auch unterschiedliche Wege. Die einen sagen, ich muss die Daten direkt migrieren. Die anderen sagen, nee, wunderbar, das ist für mich eigentlich genau richtig, hier mal nicht zu migrieren, sondern das über Kommunikation zu lösen. Dann habe ich gleich so eine gewisse Bereinigung meiner inaktiven Kunden drin. Ja, also die müssen freiwillig rübergehen. Da gibt es ganz unterschiedliche Wege und da ist natürlich hilfreich, dass wir die Markt- und Technologiekenntnis hier direkt vor Ort haben. Aber Michael, das ist echt inzwischen der Standard-Case geworden. Also wir haben jetzt gerade das erste Mal wieder seit einer ganzen Weile ein Programm auf der grünen Wiese hochgezogen. Ja, das war jetzt allerdings im Möbelbereich, der ja, was Loyalty-Themen betrifft, tendenziell etwas unterversorgt ist. Ja, das war immer noch so einer der White Spots, ja, wo wir jetzt gesagt haben, wow, jetzt sind wir mal endlich da drin, ja, und da kannst du wirklich noch auf der grünen Wiese bauen. War auch ganz erfrischend. Da haben wir natürlich einen schnellen Time to Market hingekriegt, ne? Das ist dann einfacher, klar.
Es gibt ja das Sprichwort unter der Loyalty Community, dass Stillstand im Loyalty-Bereich der schleichende Tod ist. Also du musst dich halt immer weiterentwickeln und aus dem Grund sind wahrscheinlich auch gerade viele dran, weil sie einfach gemerkt haben, irgendwo ist ihr bestehendes Setup limitiert, ja, und sie müssen da was machen und dann stellt sich dann halt auch schnell die Systemfrage.
Es gibt so viele Gründe, ne? Aber ein großer ist natürlich eben auch das, was der Endkunde von dir erwartet. Ja? Der erwartet ein personalisiertes, dynamisiertes, mindestens digital gestütztes Programm. Ja, und ich sage es jetzt auch mal ganz schlicht, nicht umsonst kreist ja auch dieser Bereich Joyalty statt Loyalty inzwischen so in unserem Marktorbit. Die wollen einfach auch Spaß mit dem Loyalty-Programm haben und dazu braucht es Überraschung, dazu braucht es Veränderung, dazu braucht es gamifizierte Elemente. Ja, das kannst du nicht mehr selber machen. Ne?
Wenn du auch so ein bisschen jetzt Revue passieren lässt, deine vergangenen Jahre oder ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber Jahrzehnte, die du eigentlich schon im Markt bist.
Aua, aua.
Das klingt halt immer so hart, gell?
Das ist echt hart.
Aber was, ja. Was hat sich da auch geändert im Markt, so generell? Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Also was ist so passiert in den letzten Jahren und wo siehst du auch noch, geht die Reise noch hin in den nächsten Jahren?
Ja, man kann das schon ganz gut so nach Jahrzehnten gruppieren, ja, also das funktioniert schon, ja, die 90er, das war die Zeit, wo Payment und Loyalty ganz, ganz eng beieinander waren erstmal, ja, da war der Service, dass ich bargeldlos mit einer Karte bezahlen kann, der war ausreichend, um damit Kundenbindung zu erzeugen, ja, also 90s war für mich noch ganz klar, das waren die Payment-Programme, die da gelaufen sind, das hatte auch jeder von den großen Retailern, Douglas hatte das, ein Karstadt hatte das, der Bräuninger war natürlich der Erste, völlig klar, ein Kaufhof hatte das und so weiter, das waren wirklich Payment-Programme, ja. So, 2000er, ganz klar das Jahrzehnt der Punkte. Ja? Also Reward-Ansätze à la Payback. Ja? Payback ist groß geworden, hat natürlich unglaublich Sogwirkung gehabt. Alle Leute hatten Spaß an dem Sammeln ja, für Umsatz und Punkte wieder für Geld einsetzen. Es war eigentlich so das große Thema. 2010er. Anfänge wirklich von Omnikanalhandel, von ersten Gedanken dazu, wie man Daten sinnvoll einsetzen kann, auch kanalübergreifend einsetzen kann. Und ich würde jetzt mal sagen, 2020, da ging es dann wirklich ernsthaft mal mit einer Personalisierung bis runter auf die 1:1-Ebene los. Ja? Eben mit diesem bindenden Effekt sprachen wir vorhin drüber, der individuellen Behandlung der Kunden. Also ich würde mal sagen, das ist der Weg bis jetzt und da stehen wir. Ja? Und ich hatte ja auch schon gesagt, also nichts bewegt sich so schnell, wie die Experten das gerne hätten im Markt. Ja? Wir reden jetzt über Personalisierung, Datenkonsolidierung. Wir reden viel über Dynamisierung von Loyalty-Programmen. Dieses Joyalty-Thema ist ein Thema. Wir haben auch das ganze Umfeld Programmpositionierung, wo ich merke, dass die Unternehmen besser werden. Das ist jetzt nicht unbedingt ein technologisches Thema, sondern tatsächlich ein programmatisches Thema. Ja, das Loyalty-Programm muss wirklich zum Händler passen, muss die Identität reflektieren. Da sind dann hinten dran auch so Corporate Social Responsibility-Themen. Da machen jetzt schon viele was. Ja, ich kann Punkte spenden. Ich habe irgendwelche Community-Themen mit integriert und so weiter. Viel ökologische Themen eben auch, ja. Wenn ich meine eigene Tüte mitbringe, gibt es Punkte à la H&M und so weiter. Da bewegen wir uns jetzt, ja. Das sind ganz viel so Aktivierungsthemen meines Erachtens, ja. So, was passiert als nächstes? Ich glaube, die Schnittstelle zwischen Social und Loyalty, die wird immer besser geschlossen, ja. Die Social Media Arbeit und die Loyalty Arbeit sind beides Arbeiten in der Community. Ich glaube, das schließt sich auch in den Marketingabteilungen und da werden wir auch noch einige Entwicklungen sehen, wie Loyalty und Social zusammengreifen kann. Wir haben ganz interessante Entwicklungen, Themen, auch durchaus Lösungen, um Loyalty Communities aufzubauen. Das, glaube ich, kann schon so ein bisschen revolutionär sein. Da gibt es auch noch nicht allzu viele, die da was machen. Da sind so Unternehmen wie Sephora, aber in Deutschland vielleicht auch so ein Tchibo oder sowas durchaus ganz gut davor. Ein Fressnapf macht da was mit der neuen Variante von Fressnapf Friends. Also da tut sich ein bisschen was. Und ich glaube, dieser ganze Komplex KI und Metaversum und Kryptotechnologien, Schrägstrich Web3 und so weiter. Ja, da reden wir auf den Konferenzen viel drüber, aber da sehe ich noch nicht viel. Da sehe ich echt noch nicht viel. Also zeig mir die Use Cases auch international, wo das wirklich auch im Publikum angekommen ist. Das braucht noch ein bisschen. Da habe ich auch ganz viel Fantasie, was da alles mal kommen wird, aber ich glaube, da sind wir bei 2030.
Ja, bin ich bei dir. Also es gibt ja zwar die ersten Cases, oder wenn du einen Starbucks und so anschaust, oder die da Blockchain-Technologien nutzen und so,
Ja,
oder zwei, drei andere,
natürlich. Ja, die sind ja
aber
immer vorneweg. Ja, und die probieren aus. Das sind ja auch noch keine wirklich komplett in die Masse getragenen Use Cases. Das sind Piloten. Also spannend, gut, ja. So, ich finde im Übrigen, da passiert auch so ein bisschen was im Luxus-Fashion-Bereich, ja, so Gucci und so weiter. Die probieren da auch rum. Automobilhersteller probieren da ein bisschen rum. Ja, aber das hat noch keine Breitenwirkung. Ja.
ja, und irgendwie du es ja sagst, meistens, wenn die Experten, der große Bass da ist unter den Experten, bis es dann in der Breite ist, geht es ein paar Jährchen, wenn nicht Jahrzehnte. Wenn ich schaue, wie lange wir schon über Personalisierung und so sprechen und wo wir stehen, wie wir es ja vorher diskutiert hatten, dann
Darauf wollte ich
ja.
hinaus, genau. Ja, das braucht man alles noch ein bisschen, ja.
Du hast schon ein paar Beispiele genannt vorher, so jetzt in deinen Erläuterungen von Unternehmen. Wenn du jetzt so persönlich deine Best Practices oder deine besonders guten Cases nennen müsstest, welche wären das? Gibt es irgendwas, was dich persönlich vielleicht auch wirklich begeistert, wo du sagst, boah, doch, die haben es wirklich geschafft, Loyalty zu schaffen oder einfach bei mir was Bleibendes zu hinterlassen?
Ja, ich glaube, bei drei Programmen hat es im letzten Jahr ganz gut Bewegung gegeben und die sprechen mich halt auch persönlich an, weil es wahrscheinlich so ein bisschen meine Ausprägung ist. Ja, also ich habe jetzt mal so rausgegriffen, das, was Bräuninger gerade macht mit dem Programm, dass sie, die haben ja schon ganz lange eine Kundenkarte, auch mit Bezahlfunktionen und so weiter. Und wie intelligent die dieses Beyond-Programm jetzt aufgepflanzt haben, diesen Statusansatz mit den ganz verschiedenen Event-Services sehr stark emotionalisiert, finde ich super, finde ich richtig gut, spricht mich persönlich an, zeigt auch auf, dass jemand, der schon, ach, ich glaube, 50 Jahre Kundenkarte macht oder irgendwas, dass er immer noch mit neuen Themen kommen kann und das immer noch spannend machen kann und dass es auch für Spannung im Markt sorgt. Ja, wir haben ja auch so ein paar Unternehmen, die in demselben Segment unterwegs sind und die mit uns arbeiten, wo wir auch sagen, oh, was machen wir denn jetzt? Ja, wie halten wir denn da dagegen? Ja, also finde ich super. Ja, also auch Respekt. Ich glaube, es ist mit Antavo umgesetzt. Finde ich echt cool. Ja, Fressnapf Friends, Gott, das ist ja fast ein Zungenbrecher, habe ich vorhin auch erwähnt. Ja, die Verdrahtung jetzt des Vorteilsprogrammes mit der App. Die Personalisierungsmöglichkeiten der App, ja, wo auch viel Zero-Party-Data generiert wird. Ja, ich hinterlege mein Tier sogar mit Bildern und so weiter. Das finde ich schon gut. Das bringt auch so ein bisschen schon in diese Community-Welt rein. Und auch das wieder ein Beispiel dafür. Ich nehme ein bestehendes Programm und ergänze es, erweitere es, digitalisiere es intelligent. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Und ein Programm, was ich liebe, aber seit eh und je, ist für mich das Programm von Globetrotter, weil das einfach so dem, was ich gerne mache, ganz, ganz nahe ist, meiner Hobby, meiner Freizeitwelt ganz nahe ist. Mit den Themen Outdoor, Sport, Camping und so weiter, die den Naturbonus zusätzlich eingeführt haben, auch das Programm neu aufgesetzt haben. Das sind schon ganz coole Programme. Ja, ich habe jetzt mit Absicht auch mal ein paar gewählt, die nicht unbedingt ausschließlich sich im Knisterkosmos bewegen. Wir haben auch ein paar schöne Sachen. Wir arbeiten großartig mit Engelhorn im Superprogramm zusammen. Wir sind im Baumarktbereich sehr stark. Ja, also Hornbach Profikarte ist gerade neu aufgesetzt, ist auch sehr schön geworden. Thom Vorteilskarte, das sind so Themen, die bei uns laufen, die sehr gut schon in die Personalisierung reingehen. Das sind Sachen, die mir Spaß machen. Und ich sehe auch Loyalty-Programme außerhalb der Handelswelt. Ja, die Krankenkassen haben sich bewegt. Da gibt es bei der Techniker ein schönes Programm. Markenartikler wie Nivea haben schöne Ansätze, auch den Kunden kennenzulernen und das mit dem Loyalty-Programm zu verknüpfen. Ich mag auch immer noch sowas wie ein Shell Club Smart, ja, weil einfach voll am Painpoint der Kunden dran irgendwie. Ach, was ärgere ich mich, wenn das Tanken ein paar Straßen weiter deutlich billiger ist als da, wo ich getankt habe. Da ist eine Preisgarantie echt super. Ja, es gibt zwar schon seit Jahren, finde ich aber trotzdem gut. Ja, finde ich, ist ein gutes Programm, holt den Kunden genau an der richtigen Stelle ab. Ja, hat den richtigen Benefit on the spot. Ja, stark.
Ich finde die Beispiele, die du genannt hast, schön. Vor allem zeigen sie mir eines oder so die Gemeinsamkeit aus all denen, dass du eben deinen, wie soll ich sagen, deinen USP oder deine Value Proposition, die zu deinem Unternehmen passt und zu deinem Programm passt, finden musst. Oder dass, obwohl vielleicht hintenrum auch Technologie mittlerweile ziemlich weit ist, die sehr viel bietet und auch sehr viel standardisiert ist, aber du kannst dich halt trotzdem dann über die Mehrwerte und den Nutzen des Programms eigentlich differenzieren und vor allem eben auch, wenn das mit deinen Unternehmenswerten übereinstimmt, oder?
Genau so ist es. Ja, und das ist eigentlich das Tolle, dass wir die Technologie inzwischen, das gilt wahrscheinlich für viele der Wettbewerber in dem Feld, so weit flexibilisiert haben, dass es eben einerseits gewisse Standards sind, die bedient werden. Andererseits das Programm, was aber am Ende rauskommt, wirklich durch das Marketing des Händlers geprägt werden kann. Also von den Programmen, die wir führen, sieht nicht eins so aus wie das andere. Die Mechanismen sind komplett unterschiedlich, die nachher zur Anwendung kommen. Und trotzdem ist es dieselbe Basistechnologie.
Ja, und das ist ja auch, wenn wir nochmal aufs Thema Make-up beikommen, irgendwie lässt uns das gerade oder mich lässt nicht los jetzt während dem Gespräch. Aber ist ja das, was immer wieder hörst oder was ich als Berater auch immer wieder höre. Ja, wir machen es lieber selber, weil dann können wir uns differenzieren. Aber ich weiß nicht, in wie vielen Fällen das
Ja,
wirklich gelungen ist, weil eben
niemals, niemals. Ja,
bist du
also
eben schon nur mal die
das wird nicht.
Basistechnologie hast, oder?
Ja, da baust du ewig dran, wirst nie fertig. Ja, also vielleicht kriegst du es irgendwie hin, aber ich erinnere noch mal an Time to Market und Full Cost of Ownership. Eieiei, ich
Ja.
glaube nicht. Und du musst ja, das will der Kunde ja, du musst ja permanent weiterbauen. Du bist ja niemals fertig. Es geht immer irgendwie weiter. Du musst dir immer was Neues überlegen.
Das ist so, ja. Das ist so. Gut, Michael, wir wären fast am Ende vom Gespräch. Ich hätte noch eine letzte Frage, das ist eigentlich auch meine obligate Standardfrage, die ich allen
Hau
Gästen immer
raus.
stelle. Und zwar, wenn du jetzt Empfehlungen machen dürftest oder müsstest einem Unternehmen, die ein neues Loyalty-Programm aufbauen wollen oder vielleicht auch ein bestehendes revampen, also sprich überarbeiten, was wären deine Tipps, auf was müssen die besonders achten, damit das ein Erfolg wird?
Ja, also Das ist eine Frage, die gar nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Aber ich will es mal versuchen und hoffe, dass das jetzt nicht zu simpel wird, was ich da sage. Die Grundlage auch für das neue Aufsetzen eines Loyalty-Programms ist immer, dass ich mich intensiv mit meinen Kunden beschäftige. Das heißt, ich kann jedem Unternehmen wirklich nur empfehlen, nicht nur über seine eigene Identität nachzudenken und was ich in ein Loyalty-Programm wirklich hineinbringen möchte, sondern eben auch, wer meine Zielkunden sind. Die meisten Unternehmen, auch wenn sie noch kein Loyalty-Programm haben, die wissen ja ein bisschen was über ihre Kunden aus ganz unterschiedlichen Quellen. Und das muss einfach immer die Grundlage sein, ja, dass ich erstmal ein Kundenverständnis entwickle und mir überlege, was brauchen die Kunden? Ja, wie kann ich die motivieren und begeistern und wie kann ich ihre Schmerzpunkte auf ihrer Kundenreise beiseite räumen? Ja, weil da gibt es die Ansätze für das Loyalty-Programm, wo ich sagen kann, ey, okay, und da gehe ich jetzt ran und da mache ich was, was unique ist und was wirklich zu mir und zu meinen Kunden passt. Diese Vorarbeit, die muss meines Erachtens geleistet werden, um zur geeigneten Programmatik zu finden und auf der Basis dann eben auch Technologie abzuholen, Technologie auszuwählen. Mit dem Abzuholen habe ich eben schon sozusagen meinen nächsten Gedanken verewigt. Der zweite große Punkt ist für mich, hol intern deine Kollegen, deine Mitarbeiter wirklich ab, was du im Loyalty-Bereich vorhast. Wir haben viel über IT gesprochen und haben immer mal wieder Marketing angeschnitten als diejenigen, die ja eigentlich die Fachabteilung darstellen für so ein Thema. Aber es gibt noch viel, viel mehr in der Zentrale und natürlich auch in den Märkten im Einzelhandel selber, direkt am Verkaufspunkt. Ein ganz wichtiges Thema ist, die Mitarbeiter voll in jeder Phase abzuholen, von der Konzeptionierung bis hin zur Umsetzung und zum Programmbetrieb. Davon leben Loyalty-Programme, dass es Menschen gibt, die sie mit Begeisterung, mit Leben füllen. Und das erleben wir doch häufig, dass dieser Aufwand gescheut wird. Ja, und das können wir nur ganz dringend empfehlen, die Mitarbeiter mit auf diese Reise zu nehmen. Ja, und das ist manchmal unglaublich zäh und das fängt schon vorne an, dass es Widerstand gibt. Ja, wir haben über die IT-Abteilung gesprochen. Vielleicht kommt das Controlling und sagt, das rechnet sich doch alles nicht. Vielleicht kommt der Vertrieb und sagt, das ist aber gar nicht, was meine Kunden wollen. Und der Kundenservice findet es unangenehm, dass sie jetzt auch noch für eine Aufgabe rund um den Loyalty-Ansatz eingebunden werden. Und. Ich denke es mir gerade aus, ja. Aber die Leute müssen abgeholt werden. Die müssen frühzeitig einbezogen werden. Da helfen wir auch gerne dabei, weil dann wird es erfolgreich.
Perfektes Schlussstatement, weil das sind aus meiner Sicht zwei extrem zentrale Punkte, respektive Erfolgsfaktoren. Wenn die nicht stimmen, beide, die du genannt hast, dann ist die Chance, dass du scheitern wirst, sehr, sehr hoch. Von dem her, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Michael, für deine Zeit und das spannende Gespräch und wünsche dir alles Gute.
Es war mir
Gute.
Eine Freude. Gleichfalls, lieber Michael. Danke, dass du mich eingeladen hast. Hat mir wirklich
Gerne.
Spaß gemacht.
Schön, warst du dabei. Tschüss, Michael. Danke dir.
Alles Gute und bis bald.
Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter milesahead.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.